So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Will ich gut zu hören?
Ja.
Ja, wunderbar. Schön, dass ihr da seid und euch dafür interessiert, über die prophetischen Aussagen, die dem Volk Israel gegeben sind. Es sind eine Menge Bibeltexte, darum habe ich gebeten, dass Ulrike immer liest und dann können wir uns abwechseln in der Stimmlage und auch in der Person. Und wir machen so einen Rundumschlag. Es sind eine Menge an Texten, aber ich hoffe, keiner fällt müde vom Stuhl. Wenn ja, merken wir uns die Stelle. Merken wir uns die Stelle. Und ja, genau. Israels Wurzeln. Also, ich bete noch zu Beginn und dann spreche ich über Wurzeln. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du über der ganzen Weltgeschichte stehst, dass du alles in der Hand hast. Herr, wir begreifen dich nicht in allem, aber wir vertrauen dir, weil du ein Gott bist, der sich uns geoffenbart hat. Danke dafür. Amen. Israels Wurzeln liegen.
Das brauchen wir nicht aufnehmen.
Ja. Ah. Das ist ein Trick, ne?
Ja.
Israels Wurzeln liegen bei Abraham. Abraham ist der Vater von Israel und von Ismael. Das ist in 1. Mose 1, Vers 12. Da wird dem Abraham gesagt, Land, Volk und Segen. All das soll er bekommen. Land, Volk und Segen. Darauf berufen sich die Juden immer noch. Wir haben dann einen großen Sprung. Die Sippe um Isaak ist dann nach Ägypten gegangen, hat dort 400 Jahre gelebt etwa und ist ja dann aus Ägypten ausgezogen. Und die konstituierende Versammlung war eigentlich am Sinai, wo dieses Volk eben zu einem Volk wurde, zu einer Nation mit Gesetzen. Kurz vor dem Einzug nach Kanaan hat dieses Volk nochmal das Gesetz bekommen, nämlich das 5. Buch Mose. Und dieses 5. Buch Mose ist in Form eines Vertrages, wie er im nahöstlichen Bereich war, abgefasst worden. Da wird der Gesetzgeber vorgestellt, es ist Gott, der sie aus Ägypten geholt hat. Es wird gesagt, welche Vorteile sie haben, wenn sie ihm gehorchen. Und es wird Segen ausgesprochen und im Fall des Nicht-Einhaltens des Gesetzes Fluch ausgesprochen. Gott ist also der, der Segen und Fluch gibt. Einen Segen hören wir uns mal an in 5. Mose 28.
Wenn du genau auf die Stimme Jahwes, deines Gottes, hörst und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, sorgfältig beachtest, dann wird Jahwe, dein Gott, dich hoch über alle Völker der Erde erheben.
Ja, das ist die Übersetzung von Karl-Hein van Heiden, neue evangelistische Übersetzung. Darum wird nicht Gott, sondern der Eigenname genannt. Hoch über alle Völker. Im Falle des Nicht-Einhandels, des Vertrages, wird Fluch ausgesprochen.
Jahwe wird deinen Feinden erlauben, dich zu schlagen. Auf einen Weg wirst du gegen sie ausrücken und auf sieben Wegen vor ihnen fliehen. Zum Entsetzen wirst du sein für alle Reiche der Welt. In Vers 64, Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen. Unter diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können. Dein Leben wird in Gefahr schweben. Voller Furcht wird dein Herz sein und so schrecklich wird sein, was du sehen musst.
Hier wird in der ganzen Bandbreite, wir haben nur Stichworte daraus genommen, weil es zu lang würde, wird diese ganze Geschichte Israels aufgezeigt in ihrer Tragik und all das ist etwas, was Gott eingesetzt hat. Er ist nicht der Urheber des Bösen, aber er lässt das Böse zu. Segen und Fluch. Wir haben im Allgemeinen so das Bild vom lieben Gott, der gefällig zu tun hat, was wir denken oder glauben, den hat es nie gegeben. Der Gott der Bibel ist einer, vor dem wir erschrecken und den wir lieben können, weil seine Liebe ist unbegreiflich, sein Zorn aber auch. Antisemitismus kommt nicht von ihm, aber er wird schon angekündigt als Teil des Fluches, wenn dieses Volk Gott nicht gehorsam ist. Dieses Volk hat ja ein Gesetz bekommen und dieses Gesetz sollte es befolgen in allen Dingen und beim Nicht-Einhalten eben die Konsequenz erfahren. Dieses Volk hat das an diesem Gesetz festgehalten, selbst dann, als ihm Gnade angeboten wurde durch Jesus Christus. Sie haben ihn verworfen, sie wollten ihn nicht, sie sind dabei geblieben. Antisemitismus ist also etwas, was in der Bibel schon vorausgesagt wurde, Jeremia 24, Vers 9.
Und ich mache sie zum Entsetzen, zum Unglück für alle Königreiche der Erde, zur Schmach und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie vertreibe.
Ja, wenn wir heute sehen, was durch Muslime in dieser Welt geschieht, bekommen wir leicht den Eindruck, diese bösen Muslime. Aber wenn wir die Gesamtgeschichte einmal betrachten, werden wir entdecken, das meiste, was die Juden gelitten haben, waren durch Christen. Sie sind unter dem Kreuz am meisten verfolgt worden. Ich werde noch mal darauf eingehen, aber ich werde eine Stelle mal zitieren, die von unserem geliebten Martin Luther kommt. Er war ein großartiger Mann, ein Werkzeug Gottes, aber er hatte auch eine Schattenseite. 1542 hat er eine Schrift veröffentlicht über die Juden und ihre Lügen. Ich zitiere ein paar Sätze daraus. Die Juden sind ein solches verzweifeltes, durchbostes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unserer Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel in uns. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecken. Und so weiter. Dann geht er weiter und sagt, auf dem Weg soll man sie nicht grüßen und so weiter. Martin Luther. Ich sage das nur deshalb, dass wir nicht denken, die bösen Muslime und wir netten Christen. Ne? Es ist nicht so. Wir alle sind unter der Sünde und erlösungsbedürftig. Die Konsequenzen der inneren Verhärtung wird durch Jesus den Jüngern schon mal mitgeteilt. Im Johannesevangelium sagt ja, durch Mose haben wir das Gesetz, durch Jesus die Gnade. Sie haben sie abgelehnt, immer und immer wieder. Und an einem Punkt, als sie auf dem Ölberg standen, sagten die Juden, schau mal hin, wie toll dieser Tempel ist. Und er sagt, das wird so nicht bleiben. Er bezieht sich da auf eine Prophetie von Daniel, Daniel 9, Vers 25.
Aber nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden, aber nicht für sich. Dann wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wird wie eine Überflutung sein. Und bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstung geben, wie Gott es beschlossen hat.
Jesus sagt, all das wird nicht bleiben. Und Daniel weist schon darauf hin, dieser Tempel wird zerstört, wird stehen, wenn diese Stadt zerstört wird. Und darum war klar, es muss diese Verwüstung der Nation wird sein, während der Tempel steht. Maimonides, ein Gelehrter, ein Philosoph, Rechtgelehrter, Theologe und Arzt aus Spanien hat darüber gelesen und schrieb einem Freund, wenn das Volk wüsste, was ich entdeckt habe, würden ihm die Köpfe platzen. Ne? Weil er entdeckt hat, er hat nachgerechnet, wann kommt denn der Messias? Er hat festgestellt, der Messias muss schon gekommen sein. Nämlich dann, als der Tempel noch stand. Lukas 21, Vers 5.
Es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben.
Richtig. Jesus nimmt diese Prophetie auf und sagt, das wird geschehen. Maimonides, der lebte im Mittelalter, 1135 bis 1138 und musste aus Andalusien fliehen, ist dann nach Ägypten und zu den Muslimen geflohen und hat dort auch sein Leben beendet. Maimonides hat erkannt, der Messias muss gekommen sein. Er hat es aber nicht veröffentlicht. Daniel 9 weist auf die Zeit hin und Lukas 21 eben auch. Diese Zerstörung der Nation und des Tempels hat eine zeitliche Begrenzung. Lukas 21, Vers 23.
Und dann kommen die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung geht, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist. Jerusalem wird von den Völkern, die Gott nicht kennen, verwüstet werden und wird in Trümmern liegen, bis die Zeit der Völker abgelaufen ist.
Das ist Prophetie. Es wird alles vorausgesagt. Jerusalem wird zerstört, wie es gesagt ist. Also die Abläufe der Geschichte gehen ganz präzise an den Aussagen der Bibel vorbei. Das fasziniert mich an der Bibel. Sie hat Prophetie. Sie hat Voraussagen, die absolut zuverlässig sind. Und Jesus sagt auch, ja, das wird geschehen, aber es hat eine zeitliche Begrenzung. Diese zeitliche Begrenzung wird nicht in chronologischen Daten festgehalten, sondern an Ereignissen. Und das Ereignis heißt, bis die Zeit der Völker abgelaufen ist. Prophetie besagt also, diese heidnischen Völker, die nichtjüdischen Völker haben eine Chance. Die Chance besteht von jetzt an bis zu dem Zeitpunkt, bis der Letzte zum Glauben gekommen ist. Und dann werde ich mit eurer Geschichte wieder weitermachen. Die Geschichte Israels ist ja unterbrochen durch knapp 2000 Jahre. Aber es ist angekündigt worden, dass dieses Volk wieder zurückkommen wird. Ich habe eine Bibelauslegung von 1800 Zerquetschten mal besessen. Die hat mir jemand geschenkt, hat sie dann wieder gewollt, deswegen habe ich sie nicht mehr. Von August Dexel, der schrieb 1800 in den 60er Jahren, dieses Volk wird zurückkehren. Und dieses Volk wird wieder Hebräisch sprechen. Und er hat Hohn und Spott geerntet. Er hat das mit abgedruckt und ich hatte das gelesen in den 70er Jahren und war fasziniert. Da hat sich einer an die Prophetie der Bibel gehalten und konnte Dinge sagen aufgrund der Prophetie. Ich war fasziniert. Ich war damals bei der Polizei, noch in der Hundertschaft in Mainz und mein Vorgesetzter, der hat den Yom Kippur-Krieg miterlebt und er war fasziniert von der Stärke des Volkes. Er sagte, meine Herren, ich werde Ihnen einen Vortrag über Israel halten. Und dann hielt er inne und sagte, oder gibt es hier jemand, der über Israel Bescheid weiß? Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich hab die Flosse hoch und dann hat er den Spieß gefragt und wusste dann, sagte Oberwachtmeister Mühe, ich war nicht mehr Wachtmeister, ich war Oberwachtmeister, hat es hier gesehen, nicht hier. Oberwachtmeister Mühe, am nächsten Freitag stehen Sie hier. Und dann habe ich einen Vortrag über Prophetie gehalten, so wie hier. Nur vor 400 und nicht vor 40. Ne? Genau. Hesekiel 36, 23 bis 28, da wird die Rückkehr Israels in einem ersten Schritt mitgeteilt.
Denn ich will meinen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen.
Die Grundabsicht Gottes ist nicht, ach ihr Armen, ihr habt schon so gelitten, jetzt kommt zurück, sondern ich will meinen Namen heilig machen. Er will ein Zeichen für die Völker setzen, dass das, was er sagt in der Bibel, absolut zuverlässig ist. Und wir können in die Bibel schauen und in die Weltgeschichte und sehen, dieses Wort Gottes ist absolut präzise und erfüllt sich. Gott will seinem Namen Ehre machen. Es geht nicht um das Volk, das es so bewundernswert ist, stark ist oder netter ist als andere. All das gilt nicht, sondern um seinem Namen Ehre zu machen. Im nächsten Satz geht er einen Schritt weiter. Und in der Bibel sind oft zwei Ereignisse oft durch einen Satz nur verbunden. Und dazwischen liegt eine zeitliche Kluft. Prophetie ist ja wie ein Blick von einer Bergkuppe auf die andere. Und man denkt, oh, ist ja ganz nah, da gehen wir mal hin. Und während man dann runtergeht, sieht man, oh, da ist ein breites Tal. Das haben wir gar nicht gesehen aus der Perspektive. Und ähnlich ist das mit der Prophetie. Es werden zwei Dinge ganz nah beieinander genannt, können aber zeitlich auseinanderliegen. Der zweite Schritt ist nämlich Israels Erweckung. Noch sind die Juden nicht die, die Gott folgen im Gesamten.
Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.
Das ist eine Prophetie aus Jeremia, die sich noch nicht erfüllt hat. Dass sie aber zurückgekommen sind und das Land wieder aufbauen, wird Gott auch das tun, nämlich dieses ganze Volk erwecken. Es werden sogar Einzelheiten in der Bibel genannt. Die Rückkehr wird in Flugzeugen stattfinden. Die kannten die nicht, also hatten sie eine andere Sprache. Jesaja 60, Vers 8.
Was kommt da wie eine Wolke geflogen, wie Tauben zu ihren Löchern in der steilen Wand?
Fantastisch. Das wird schon vorausgesagt, obwohl die noch keine Ahnung hatten, dass der Mensch jemals fliegen kann. Und das macht mir die Bibel so vertrauenswürdig, auch für mein eigenes Leben, dass ich ihr vertrauen kann und dass dieser Gott vertrauenswürdig ist. Ich kann ihn nicht verstehen, aber ich kann ihm vertrauen. Es wird auch gesagt, dass dieses öde Land wieder urbar gemacht wird. Und das war eigentlich der Grund, was mich veranlasste, jetzt schon 14 Mal nach Israel zu reisen mit einer Gruppe, um mit eigenen Augen zu sehen, wie sich Prophetie erfüllt an der Veränderung des Landes. Jesaja 32.
So wird es bleiben, bis Gott seinen Geist über uns gießt. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das Fruchtland gleicht einem Wald.
Richtig. Wenn man durch die Wüste fährt, sieht man Palmenhaine, man sieht bewässerte Felder. Es ist unfassbar, sie ernten dort unter Planen und mit Bewässerungsanlagen. All das geschieht. Als die Juden wieder zurückwanderten, war dieses Land völlig öde. Die haben im Sand Parzellen eingekratzt mit Stöcken und das sollte dann Tel Aviv sein. 1800 noch was, die hatten nichts außer Sand und Wüste. Tel Aviv ist ein Doppelwort. Tel bedeutet auf die Vergangenheit. Aviv heißt Frühling. Da wird also beides umspannt. Die vergangene Geschichte, die Geschichte und der Frühling, der Neuaufbruch. Mark Twain war in der Zeit 1867 in diesem Land, das nennt er Heiliges Land, und er hat ein Buch darüber geschrieben, Unterwegs mit den Arglosen. Mark Twain war ein Zyniker, ich liebe ihn, und ein witziger Typ. Also, ihn zu lesen, macht echt Freude. Und er beschreibt dieses Land. Im Sommer 1867 begleitet er eine Gruppe von 77 amerikanischen Pilgern. Und ein paar Stichworte daraus: Es war kaum einmal irgendwo ein Baum oder Strauch zu sehen. Selbst die Oliven und der Kaktus, diese schnellen Freunde, nichts. Warum? Die Osmanen waren die letzten Herrscher vor den Engländern, und die Osmanen hatten eine Baumsteuer, und weil die keine Steuern bezahlen wollten, haben sie die Bäume umgehauen. Ne? Die Bahn von Bagdad nach nicht Medina, sondern Mekka. Nach Mekka, genau, die brauchte Holz, das haben sie auch abgeholzt, und so. Das von allen trostlosen Gegenden, sagt Twain weiter, glaube ich, Palästina ist die ödeste. Es ist ein trostloses Land, ohne Hoffnung, gebrochen. Palästina sitzt in Schutt und Asche. Hat also kein gutes Wort. Und dort haben die ersten Juden begonnen, in Parzellen einzuteilen, in Sand und mit nichts. Genau. Eine andere Prophetie, die durch die Bibel hindurchgeht, ist die über die Absicht der Feinde, Israel zu vernichten. Diese Absicht der Feinde hatte auch einen Grund vor Gott, denn dort, wo sie verfolgt werden, versuchen sie, sich in Sicherheit zu bringen. Und die Auswanderungswellen sind immer nach Pogromen angestiegen. Das ist jetzt auch im Ukraine-Krieg so, dass Juden vermehrt zurückwandern. Und in den Nachrichten habe ich jetzt gesehen, dass Juden aus Deutschland und Frankreich sagten, wohin sollen wir gehen? Wir denken darüber nach, auszuwandern. Ne? All das gebraucht Gott. Er ist nicht der Verursacher, aber er ist der, der die Dinge lenkt, der sie nicht vorherbestimmt, aber vorhersieht. Das griechische Wort heißt dafür Prognosis, ne? Vorherwissen. Und Prognosis ist nicht wie der Wetterbericht, sondern ist zuverlässiger und absolut präzise. Wir haben Versuche, dass Juden umgebracht werden sollte, zum Beispiel auch bei Esther, Esther 3.
Deshalb beschloss er, Haman war es, ja, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes zu vernichten. Da gibt es ein Volk, das unter alle Provinzen verstreut lebt und sich von allen anderen Völkern in deinem Reich absondert. Ihre Gesetze unterscheiden sich von denen aller anderen Völker, und die königlichen Gesetze befolgen sie nicht. Das darf der König nicht, sich nicht bieten lassen.
Ja, hier ist Haman. Er spricht mit dem persischen König Xerxes und sagt, pass mal auf. Ne? Und wir haben das ja eben gehört. Er wollte alle Juden vernichten. Alle. Wie die Geschichte ausgegangen sind, wissen wir als Bibelkenner. Haman hängte und die Juden lebten immer noch in Persien. Aber dieser Versuch, alle. Er war ein Mann mit verletztem Stolz, weil Mordechai sich nicht vor ihm beugte. Alle sollten sie umgebracht werden. Die Anlässe sind oft unterschiedlich, sind oft an den Haaren herbeigezogen, aber die Absicht ist da. Haman, ein persischer König, Persien, das heutige Iran. Iran ist das Land, das am stärksten darauf aus ist, die Juden zu vernichten. die arabischen Völker, Iran ist ja nicht arabisch, das sind, ist eine andere, gehören zu einer anderen Ethnie. Die Araber können irgendwie damit leben und fangen ja an, Frieden zu schließen mit Israel, aber der Iran ist ganz stark dahinter, die Juden zu vernichten. Und der Iran ist auch das Land, in dem der größte, der schnellste Zuwachs von Christen ist. Nirgends wachsen Christengemeinden so schnell wie im Iran. Hier ist also der Iran als Feind Gottes, tritt er auf gegen das Volk Gottes im Alten Testament und gegen das Volk Gottes im Neuen Testament. Wenn wir also fragen, wieso sind die so stark dahinterher, mag das auch ein geistlicher Grund sein. Ich habe schon mal, damit keine Islamphobie entsteht und man sagt, alle Muslime, habe ich mal aufgelistet, wie viel wir als Christenheit auf dem Kerbholz haben. Ich habe mal 1066 angefangen, die gab es auch vorher schon, gab es ein Massaker in Granada, in Andalusien. Es wurde geplündert, vertrieben und im Rheinland 1096. Als Jerusalem erobert wurde, haben sie nicht nur Muslime, sondern auch die Juden umgebracht. Schon im Vorfeld, schon in Mainz und auf der Strecke unterwegs, wo sie Juden antrafen, haben sie die umgebracht 1099. 1290 sind die Juden aus England vertrieben worden, allesamt. 1298 gab es ein Pogrom im Fränkischen. Man hat sie verfolgt, weil sie verdächtigt wurden, eine Hostie geschändet zu haben. Und es gibt Holzschnitte aus dieser Zeit, wo man sieht, wie Juden verbrannt werden. Die wurden nicht nur an Galgen gebunden und verbrannt, die wurden auch in ihre Synagogen eingesperrt und verbrannt. Ne? Wenn wir uns aufregen über die bösen Muslime und vor allen Dingen über die Hamas, regen wir uns zu Recht auf. Aber immer sollten wir es in dem Gefühl tun, wir haben alle was auf dem Kerbholz. Wir alle, es ist eine Frage des Menschseins und nicht einer bestimmten Gruppe. Die Juden sind dann 1492 aus Spanien vertrieben worden. Die Spanier, die Rekatholizierung hat stattgefunden und Andalusien kam wieder unter christliche Herrschaft und da mussten alle Juden raus. Die sephardischen Juden sind Juden aus spanischem Hintergrund. Die anderen sind die Aschkenasim aus dem östlichen Bereich, Polen, Ungarn und Tschechien, Russland und so weiter. 1236 Judenpogrom in Frankreich und in Elsass. 1348 bis 1853 war die Pest und man hat sie verunglimpft und gesagt, die haben die Brunnen vergiftet, denn bei den Juden gab es wenig Pesttode. Es hatte damit zu tun, dass sie eine andere Hygiene hatten durch ihre Gesetzesvorschriften. Dadurch, dass sie in Mikwen badeten und koscher gegessen haben, hatten sie weniger Todesfälle. Aber man hat sie verdächtigt und umgebracht. Ich könnte so weitermachen. Ich habe 12 Ereignisse mal herausgenommen, einfach um aufzuzeigen, es gibt keinen Grund, hier empört zu sein in dem Bewusstsein, das Christentum ist die überlegene Religion. Nein, ist sie nicht. Wir sind nur dann gerecht, wenn wir gerecht gemacht sind durch Jesus Christus. Alles andere ist religiöses Gerede. Genau. So, biblische Voraussagen oder biblische Aussagen über die Vernichtung der Juden, Psalm 83.
Gegen dein Volk heckten sie listige Pläne aus. Gegen deine Schützlinge beraten sie sich. Kommt, sagten sie, wir löschen Israel aus. An dieses Volk soll niemand mehr denken.
Ist das nicht unfassbar? Wir löschen das Volk aus. Amos 1, Vers 6.
So spricht Jahwe, wenn drei Verbrechen die Gaza beging, wegen vier nehme ich es nicht zurück. Denn ganze Dörfer hat sie entvölkert und die Verschleppten an Edom verkauft.
Gaza wird hier schon genannt. Es werden Verschleppte genannt und es werden entvölkerte Dörfer genannt. Es waren etwa 2000 Terroristen, die über 30 Dörfer hergefallen sind. Und die Zahl der Verschleppten haben wir ja in den Nachrichten gehört. Es steht in Amos 1, Vers 6. Es hat ursprünglich, denn über Philister war das eine Aussage, aber es gibt oft eine doppelte Erfüllung von Prophezeiung. Es trifft genau das wieder. Es gab es schon alles, es ist jetzt wieder. Hesekiel 25.
So spricht Jahwe der Herr, weil die Philister sich grausam gerecht haben mit hämischer Lust und voller Hass, um Juda aus uralter Feindschaft zu vernichten.
Ja, die Philister waren die Bewohner dieses Bereiches, der jetzt der Gazastreifen ist. Die Juden haben ihn nie für sich beansprucht, haben ihn auch zurückgegeben, als sie ihn besetzt haben, weil sie sagten, es ist nicht Teil von Eres Israel. Eres Israel ist Land Israel. Zephania 2, Vers 5.
Wehe euch, Bewohner vom Küstenland, Eindringlinge aus Kreta. Das Wort Jakob kommt über euch. Kanaan, das Philisterland. Ich richte dich zugrunde, dass dir kein Bewohner mehr bleibt.
Eine prophetische Aussage über Gaza. Und wer die Zerstörung sieht, fragt, wer soll da wieder leben können? Es ist einfach nur furchtbar. Wir sind ja nicht die Feinde der Menschen in Gaza und die Freunde Israels, sondern wir als Christen leiden wir mit allen. Und aber das ist die Voraussage aus Zephania. Der Antisemitismus wird von Gott überwunden. Es ist gut, dass man politisch und sozial versucht, das einzudämmen, aber das wird immer nur unter Druck gehalten. Die Menschen verändert man dadurch nicht. Aber Gott wird es tun. Und hier wird deutlich, dass Antisemitismus etwas ist, was Gott nicht verursacht, aber zugelassen hat, um hier mit seinem Volk ans Ziel zu kommen. Zacharia 8.
Und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht. Eure Hände seien stark.
Ja, so wie ein Fluch gewesen seid. Dieser Fluch ist geistlich gesehen etwas, was von Gott angekündigt wurde im Falle des Ungehorsams. Es ist aber wiederum Gott, der das switcht und etwas anderes macht, indem er diesen Fluch wegnimmt und dann wird dieses Volk ein Segen sein. Es ist gut, dass Anstrengungen unternommen werden für Israel, aber es ist nicht zielführend. So wenig wie es zielführend ist, dass diese Welt gerettet wird durch die Anstrengung der Grünen oder so. Es ist gut, dass die Dinge getan werden, aber letztendlich ist Gott der, der die Dinge verändert. In der Bibel wird gezeigt, was muss denn geschehen, dass dieses Volk, das sich von Gott abgewendet hat oder beharrlich an Gesetz festhält in einer Art und Weise, die das Herz nicht wirklich verändert, was muss geschehen, dass dieses Volk umkehrt? Und da ist der Prophet Zacharia ein Zeuge dafür, Zacharia 12.
Ja, ich werde Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Taumelschale machen. Wer daraus trinkt, wird ins Taumeln kommen. Auch Juda wird betroffen sein, wenn sie Jerusalem belagern. An jenem Tag mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für die Völker. Jeder, der ihn zu stemmen versucht, wird sich daran wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem wenden, sich gegen Jerusalem.
Hier ist von einem Taumelbecher für die Völker die Rede. Das ist ein Giftbecher. Wenn der getrunken wurde, taumelten die Menschen, kamen zu Tode. Sacharja 2 spricht von einem Konflikt, von einem lokalen Konflikt für alle Völker ringsumher. Und im nächsten Satz spricht er von einem globalen Konflikt, alle Völker der Erde. Da wird also abgestuft. Es beginnt hier Juden gegen Araber und dann merken die, Mensch, Jerusalem ist ständig der Zankapfel und alle Völker. Und die UNO vertritt alle Völker und die UNO ist der beste Feind von Israel. Die hören da schon nicht mehr drauf, aber es schmerzt sie. Sacharja 12. Sacharja 12 wird ausgeführt in Sacharja 3. Sacharja 12 zeigt das Gesamte. Und im nächsten Kapitel wird das Gesamte aufgesplittet und wird nochmal genauer dargestellt. In der Bibel haben wir das oft auch. 1. Mose 1, diese gesamte Schöpfung kommt von Gott. 1. bis 7. Tag. 1. Mose 2, da wird etwas herausgenommen, nämlich die Erschaffung des Menschen und das Paradies. Und Sacharja 12 zeigt auf, vom lokalen zum globalen Konflikt. Und Sacharja 13 hat einige weitere Informationen.
2/3 aller Menschen im Land werden umkommen. Nur 1/3 wird überleben. Doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen. Ich werde ihn läutern, wie Silber geläutert wird, und auf Echtheit prüfen, wie man das mit Gold macht. Dieser Rest wird dann meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, ihr seid mein Volk. Und er wird erwidern, Jahwe ist unser Gott.
Ja, dieses Volk Israel ist die militärisch stärkste Macht im Mittleren Osten und darauf verlassen sie sich auch. Aber Gottes Wort sagt, nicht eure Waffen werden euch befreien, sondern ich werde es tun. Ich werde es tun, wenn alle Völker gegen euch ziehen, wenn alle Völker euch zu vernichten drohen und viele von euch umkommen, nur noch ein Rest da ist und diese Verzweifelten werden dann zum Messias rufen. Sacharja 14.
Alle Völker werde ich zum Kampf gegen Jerusalem versammeln. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen schänden. Die Hälfte aller Einwohner wird in die Gefangenschaft geführt. Nur ein Rest des Volkes darf in der Stadt bleiben. Dann aber wird Jahwe selbst gegen jene Völker in den Kampf ziehen, und so wie er es schon früher getan hat. An jenem Tag wird er auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt. Da wird sich der Ölberg von Ost nach West spalten. Die eine Hälfte wird nach Norden ausweichen, und die andere nach Süden, sodass ein sehr großes Tal entsteht.
Es ist keine Vorherbestimmung, sondern es ist ein Vorherwissen. Gott weiß, das wird geschehen und er wird es zulassen, dieses Volk in Bedrängnis bringen, dass es nicht mehr weiter weiß und in dieser Bedrängnis zum Messias rufen. Ich gehe nochmal zurück zu Sacharja 12, wo eben das Ziel dieser Bedrängnis genannt wird. Seite 5.
Doch über die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, dass sie um Gnade flehen. Dann werden sie zu mir aufblicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um den einzigen Sohn trauert. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen.
in dieser Situation, wo sie glauben, alle umzukommen und zum Herrn rufen, wird er sich ihnen offenbaren und sie werden ihn erkennen. Und Zacharia lebte um 450 rum etwa, sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Kreuzigung mit Durchbohren von Händen und Füßen war damals noch nicht. Man hat gesteinigt, aber sie werden um den, hier ist also ganz eindeutig, sie werden Jesus als Messias erkennen. Ich werde den Geist des Gebetes und der Gnade auf sie herunter senden. Hier wird deutlich, das Ziel der Geschichte dieses Volkes ist, dass dieses Volk zur Erkenntnis kommt insgesamt, aber dass die Menschen und die Völker ringsumher erkennen, dass Gott der ist, der die Weltgeschichte in Händen hält. Johannes 19, 37.
Und an einer anderen Stelle, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben.
Da wird es auf Zacharia nochmal zurückgegriffen. Die Bestimmung für Israel ist also klar. Sie sind ein Zeichen für die Völker. Sie sollen auf Gott hinweisen in seiner Gnade und auch in der Art und Weise, wie er gefürchtet werden muss. Denn sein Zorn ist schon unbegreiflich und sein Weg mit Israel. Ich habe mal in einem Anfall von Begeisterung einem jüdischen Reiseleiter gesagt, ihr seid das auserwählte Volk. Er war Fallschirmspringer gewesen, jetzt Reiseleiter. Er ist mir fast an die Gurgel. Und er schrie, nicht Rede, er schrie. Er sagte, weißt du, was es bedeutet, erwählt zu sein? Blut, Schweiß und Tränen. Schon 2000 Jahren. Ich pfeife auf diese Erwählung. Ne? Ich habe den Schwanz eingezogen und nichts mehr gesagt. Weil er hatte vollkommen recht. Erwählung? Nee. Wenn man Gnade nicht annimmt. Und das ist die Seite Gottes, die wir nicht verstehen. Aber wir können uns Gott nicht zurechtbiegen für den lieben Gott, damit er passt, sondern er ist so, wie er sich offenbart. Und darum ist uns, glaube ich, im Großen und Ganzen Gottesfurcht verloren gegangen, weil wir immer sagen, nö, er vergibt und macht dies. Nee, Gott ist auch der, der unbegreiflich handelt. Die Bestimmung für Israel wird bei Jesaja genannt, Jesaja 66.
Das wird für sie ein warnendes Zeichen sein. Von den Überlebenden werde ich Boten zu den Völkern schicken, die noch nichts von mir gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Sie sollen dort meine Herrlichkeit bekannt machen.
Das wird für sie ein warnendes Zeichen sein, für die Völker. Die sollen sehen, wer ist denn Gott? Er ist der, wie er sich zeigt an Israel. Er ist der, den wir lieben, den wir annehmen können, aber den wir nicht begreifen in seinem Handeln. Und das ist das Ziel. Und Israel wird das Volk sein, das alle Völker missionieren wird. Ich möchte noch kurz auf den Begriff Hamas eingehen, Hamas, die israelisch Sachen, Hamas, also ein leichtes CH. Das Wort Hamas kommt verschiedene Mal in der Bibel vor und hat die Bedeutung von Unrecht, Grausamkeit, Falschheit, böse Absicht, Kampfgeist, Eifer. Ich habe das mal im Hebräischen nachgeguckt, ob es wirklich so ist. Es ist so. Genau, Hamas. Unrecht, Grausamkeit, Falschheit, böse Absichten und Kampfgeist, Eifer. 2. Samuel 22, Vers 3, das Wort Hamas.
Du Gott bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde.
Ja, du bewahrst mich vor Hamas. 2. Samuel 22, 49.
Du gabst mir den Feind über meine Feinde.
Über Hamas, ja. Psalm 11, Vers 5.
Es sieht sich ganz genau an, den der Gott liebt und jene, die ihn verachten. Er hasst die Gewalttätigen, also die Hamas.
Ja, die Hamas, genau. Und Jesaja 60, Vers 18.
Im ganzen Land werden Frieden und Gerechtigkeit geben. Dann gibt es keine Verbrechen, also keine Hamas mehr. Keine Verwüstung und keine Vernichtung.
Hamas wird nicht überwunden werden durch Militär. Sie versuchen, viele zu vernichten und auch die Tunnel, die werden geflutet, damit sie unbrauchbar werden. Sie haben Schwammbomben. Da werfen sie Bomben runter, die in der Lage sind, sich durch dicksten Beton zu bohren und dann Schwammbomben rein. Und die sind wie Bauschaum, nur Härte. Die verschließen den Tunnel, er ist unbrauchbar, da gibt es kein Durchkommen mehr. Das ist im Moment die Arbeit des Militärs. Ansonsten schicken sie Roboter rein, um möglichst wenig Verluste zu haben. 400 Israelis sind da schon gestorben im Krieg. Das ist eine Menge für so ein kleines Volk, aber sie wussten, sie werden einen hohen Preis bezahlen. Sie werden das Böse eindämmen können, aber nicht überwinden. Auch das ist etwas, was Gott tut. So, und noch ein letztes, ein Hintergrund zu dem Massaker, das am 7. Oktober geschehen ist. Das Massaker ist ja während eines Festes verübt worden. Eigentlich war das geplant an einem hohen Feiertag, aber sie haben dieses Fest genommen. Und es war das Nova-Festival. Nova heißt neu. Und es gibt einen Hinweis in 5. Mose, der auf Neues hinweist, nämlich auf neue Götter, die das Volk Gottes verehrt und dafür bestraft wird. 5. Mose 32, Vers 17.
Sie opferten Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie früher nicht kannten, neuen, die erst vor kurzem aufgekommen sind, von denen eure Väter nichts wussten. Den Fels, der dich zeugte, hast du verlassen. Vergaß es Gott, der dich zur Welt gebracht. Jahwe sah es und ergrimmte, gekränkt von seinen Söhnen und Töchtern. Er sagte, ich ziehe mich von ihnen zurück, will sehen, wohin sie das führt. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, Kinder, die Treue nicht kennen.
Bei diesem Festival war ein Riesenaufbau, ein Thron und obendrauf eine hinduistische Gottheit, eine neue Gottheit, die die Juden sonst nicht kannten. Und sie haben mit heißen Rhythmen darum getanzt. Es gibt ein Bild, ich kann es aber nicht öffnen hier, es gibt ein Bild davon, wilde Tänze, Rhythmen und ganz hoch oben diese hinduistische Gottheit. Ja. Das ist nur ein Hintergrund. Warum lässt Gott das zu? 5. Mose, weil er gekränkt wird, weil sie sich abgewendet haben von ihm. Ja, das soll es gewesen sein als Informationen. Vielleicht machen wir hier einen Schnitt, trinken einen Tee und kommen vielleicht nochmal ins Gespräch, wenn die Tassen reichen. Ne?